Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Präzise am Ziel vorbei, heißt es heute in unserem ersten Beitrag. Darin gehen wir der Frage nach, warum neue Wirkstoffe gegen Tumore oft anders funktionieren als geplant. Wir besprechen anschließend mit unserem Reporter auf der internationalen Automobilmesse IAA, welche Bedeutung Automarken beim selbstfahrenden Auto noch haben und worum es beim KI-Betrug geht, und stellen schließlich eine Software vor, mit der Architekten die Akustik von Räumen detailgenauer simulieren können. Am Mikrofon heute Uli Blumenthal. Diagnose Krebs. Trotz Chirurgie, Bestrahlung, Chemotherapie kann nicht jeder Patient, jede Patientin erfolgreich behandelt werden. Die Pharmaindustrie entwickelt zwar Medikamente, um die Tumorzellen mit neuen, besseren und spezifischeren Wirkstoffen in Schach zu halten, doch die allermeisten Kandidaten versagen in den klinischen Prüfungen. Forscher aus New York haben nun versucht herauszufinden, woran das liegt, ihre Diagnose. Allzu oft machen die Präzisionsmedikamente gar nicht das, was sie sollen. Wirkungslos sind sie deshalb aber nicht, wie Volkert Wildermuth berichtet.
Beim Brustkrebs werden nicht alle Patientinnen gleich behandelt. Seit dem Jahr 2000 suchen die Ärzte gezielt nach einer Mutation namens HER2-neu, die die Wucherung antreibt. Ist sie vorhanden und nur dann wird das Medikament Herceptin eingesetzt, oft mit Erfolg.
Für die Präzisionsmedizin braucht man einen Wirkstoff, der ein Ziel angreift, das für die Krebszelle wirklich wichtig ist,
erklärt der Genetiker Jason Schelzer vom Cold Spring Harbor Laboratory in New York. Spezifische Mutationen in den Krebszellen und ein dafür maßgeschneidertes Medikament. Viele Pharmafirmen setzen auf dieses Konzept. Die praktische Umsetzung bleibt aber schwierig. 97% der Kandidaten für neue Wirkstoffe gegen Krebs versagen in der klinischen Prüfung, obwohl sie in Laborversuchen vielversprechend ausgesehen haben. Um zu verstehen, was hier schiefläuft, hat sich Jason Schelzer 10 Substanzen genauer angesehen, die als mögliche neue Krebsmedikamente gelten. 7 von ihnen werden bereits in klinischen Studien getestet. Diese Substanzen sollten jeweils gezielt eine Achillesferse der Krebszellen angreifen, ein Protein, das für das unkontrollierte Wachstum verantwortlich ist, erklärt Jason Schelzer auf einer Pressekonferenz.
Wir waren sehr überrascht. Als wir diese Proteine in den Krebszellen zerstörten, wuchsen sie einfach weiter. Das steht im Widerspruch zu den bislang publizierten Ergebnissen. Diese Ansatzpunkte für mögliche Präzisionsmedikamente sind also gar nicht wichtig für die Krebszellen.
Die 10 Kandidaten für Tumormedikamente sind also gar nicht so maßgeschneidert wie gedacht. Das stellt das Konzept Präzisionsmedizin nicht grundsätzlich in Frage. Erstens, das betont auch Jason Schelzer selbst, war seine Studie nicht repräsentativ. Der Genetiker hat sich auf Wirkstoffkandidaten konzentriert, bei denen er sozusagen schon einen Anfangsverdacht hatte. Und zweitens darf man nicht vergessen, die 10 Krebswirkstoffe funktionieren ja. Im Tierversuch und zum Teil in klinischen Studien haben sie das Wachstum von Tumoren gehemmt. Das konnte auch Jason Schelzer bestätigen.
Das zeigt, diese angeblichen Präzisionsmedikamente zerstören die Krebszellen, aber offenbar über ganz andere Wirkmechanismen, von denen wir nichts wissen.
Ich würde sagen, man hat nicht ungenau gearbeitet, sondern man ist Teil einer Lernkurve und die muss man halt einfach absolvieren. Nichts in der Biologie hat Exklusivität. Das ist eine der wesentlichen Lektionen, die wir daraus lernen müssen. Der Tumor hat uns nicht gesagt, dass er nur das hochdreht und gegebenenfalls anderes nicht. Er muss nicht die Hauptstraße fahren. Er kann auch auf Nebenwegen weiterkommen,
sagt die Onkologin Diana Lüftner von der Berliner Charité. Das zeigt sich schon bei dem bewährten Präzisionsmedikament Herceptin. Ursprünglich dachten die Ärzte, es würde ein Wachstumssignal für die Tumorzellen unterbinden. Inzwischen ist klar, es wirkt vor allem, weil es Abwehrzellen auf den Brustkrebs aufmerksam macht. Ende gut, alles gut, könnte man da sagen. Den Patienten ist schließlich egal, warum genau ihr Tumor schrumpft. So einfach ist es aber nicht, betont der Krebsspezialist Christoph von Kalle vom Berlin Institute of Health.
wenn diese Mutation dann in Wahrheit, wie jetzt hier in dieser Arbeit zum Teil gezeigt, gar nicht relevant ist für die Wirkung, grenze ich ja die falschen Patienten von einer Therapie aus oder schließe die falschen Patienten in eine Therapie ein.
Die gezielte Auswahl der Patienten ist ja das Herz der Präzisionsmedizin in der Onkologie. Für sie ist es eben doch entscheidend, auf welchen Wegen ein Medikament funktioniert. Jason Schelzer plädiert dafür, Wirkstoffe viel genauer zu untersuchen, bevor dann eventuell die klinische Prüfung beginnt. Hier ist er einer Meinung mit Christoph von Kalle.
Ja, ist sicherlich eine sinnvolle Forderung, zumal da drin ja auch immer die Chance für einen Erkenntnisgewinn liegt. Möglicherweise ist die Wirkung an der anderen Stelle genauso interessant oder sogar interessanter als das, was meine ursprüngliche Intention als Forscher gewesen ist.
Tatsächlich konnte Jason Schelzer bei einer der Substanzen zeigen, dass sie über einen völlig neuen Mechanismus wirkt. Das bietet auch neue Chancen für die Entwicklung von Krebsmedikamenten. Gleichzeitig zeigt die Veröffentlichung, dass die Pharmafirmen noch mehr forschen müssen, bevor sie mit einer Substanz in die klinische Prüfung an Krebspatienten gehen. Ein Aufwand, der sich lohnen könnte, meint auch Siegfried Trohm vom Verband Forschender Arzneimittelhersteller.
Es ist eine interessante Arbeit, die zeigt, wie vielschichtig hier die Wirksamkeit von Krebsmedikamenten sein kann. Und dass man noch mehr Aktivitäten da reinstecken sollte, genau den Wirkmechanismus zu ermitteln. Er gibt wertvolle Hinweise hier für die Entwicklung von Krebsmedikamenten, insbesondere auch für unsere Mitgliedsfirmen.
Wenn der Wirkmechanismus eines möglichen Krebsmedikamentes tatsächlich bekannt ist, lassen sich die klinischen Studien gezielter organisieren. Und dann werden sich die heute noch hohen Ausfallraten auf dem Weg vom Labor zur Zulassung hoffentlich verbessern. Wenn ein Medikament diese Hürde am Ende genommen hat, können die Krebspatienten ihm im Übrigen vertrauen, betont Christoph von Kalle.
Zugelassene Medikamente haben zunächst mal ihre Wirksamkeit belegt, unabhängig vom molekularen Mechanismus. Das heißt, die Indikation, für die sie zugelassen sind, hat bei einem signifikanten Prozentsatz von Patienten positive Wirkungen gehabt.
Präzise am Ziel vorbei. Neue Krebswirkstoffe funktionieren oft anders als geplant. Das war ein Beitrag von Volkhard Wildermuth. Heute Vormittag hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die internationale Automobilausstellung IAA in Frankfurt-Main offiziell eröffnet. Und sie hat noch einmal die Digitalisierung der Automobilbranche hervorgehoben und was das für unsere Mobilität bedeutet. Ich konnte kurz vor der Sendung mit unserem Computerfachjournalisten und Reporter Peter Welchering im Ü-Wagen auf der IAA sprechen und ich habe ihn eingangs gefragt, wie digital sich die Automobilbranche auf der IAA präsentiert.
Ach, gleich zum Anfang sieht man hier am Eingang Werbung von IBM, Stände von IBM und Facebook. Eine Messepräsenz von Microsoft, die ist unübersehbar. Also die großen IT-Unternehmen und die Datenkonzerne, die sind auf der IAA präsent. Und auch das Konferenzprogramm deckt von den Konzepten für eine digital verwaltete Mobilität, das ist so eines der Themen, bis hin zum autonom fahrenden Auto. Alles wirklich an Themen ab, was zurzeit so an digitalen Themen eben in Sachen Automobil, Mobilität diskutiert wird. Und die IAA, kann man sagen, ist so ein bisschen auf dem Weg zu einer Messe für den fahrenden und vernetzten Computer.
Wenn so die großen Computerunternehmen auf dieser IAA inzwischen so präsent sind, wie Sie es beschrieben haben, welchen Stellenwert werden denn dann Automarken zum Beispiel beim selbstfahrenden Auto überhaupt noch spielen?
Also das nimmt immer stärker ab. Tatsächlich ist das ein geringerer Stellenwert in den nächsten 10 Jahren. Die Automarke, so hat etwa die IBM herausgefunden, die haben hier eine Studie dazu in Frankfurt vorgestellt, die Automarke wird so in 10 Jahren für die Hälfte der Verbraucher keine große Rolle mehr spielen. Dafür spielen aber Aspekte wie beispielsweise Fahrkomfort oder Sicherheit der Assistenzsysteme eine viel, viel größere Rolle und vor allen Dingen die sogenannten digitalen Erlebnisse im Auto. Also welche Unterstützung gibt mir das Cockpit etwa in bestimmten Fahrsituationen und wie leicht kann ich diese Funktion bedienen? Muss ich mich da einarbeiten oder ist das eher so dann von sich aus erlernbar? Wie leicht ist beispielsweise auch das automatische Einparken für mich als Fahrer zu machen? Gibt es eine Verkehrszeichenerkennung und wie solide arbeitet die? Und gibt es Warnungen etwa bei unangepasstem Verhalten, wenn ich mich in meinem Fahrverhalten verschätze? Und es wird darum gehen, wie personalisiert Fahrzeug und Services sind. Allerdings haben auch verschiedene Redner auf dem Kongress betont, dass der Herstellername immer noch eine große Rolle spielt, nämlich dann, wenn es um die Sicherheit der digitalen Systeme geht.
Eine große Frage beim Thema autonomes Fahren ist natürlich auch die Frage, wie groß ist das Zutrauen oder Vertrauen der Verbraucher in die digitalen Systeme? Hat die IBM-Studie auch dazu etwas gesagt?
Nee, das war nicht Gegenstand der IBM-Studie, aber dieses Thema wird auf der Messe sehr stark diskutiert, insbesondere in den begleitenden Veranstaltungen. Und da gibt es auch eine kontroverse Debatte. Bei den Mobilitätsservices, da haben die klassischen IT-Konzerne offensichtlich ein Plus bei den Verbrauchern gegenüber den Automobilkonzernen. Also die vertrauen den IT-Konzernen sehr viel stärker. Und das äußerten auch mehrere Sprecher. Denn da glauben noch viele Verbraucher, dass die Automobilhersteller in erster Linie immer noch ihre Autos verkaufen wollen. Und digitale Mobilitätsservices, die werden dann von den Herstellern nicht so richtig ernst genommen, allenfalls so als unterstützendes Marketingargument gesehen. Und bei den Sicherheitssystemen, sowohl für die Assistenzfunktionen im Auto als auch bei den Kontrollsystemen für das selbstfahrende Auto, da gibt es sogar in der Branche selbst eine ganze Menge Misstrauen. Wenn da mal nicht nach dem Dieselskandal der KI-Betrug folgt, so ist eine Redewendung, die kann man in den Frankfurter Messehallen durchaus öfter hören.
KI, nehme ich mal an, steht für künstliche Intelligenz, KI-Betrug. Ich habe keine Vorstellung, was das beim autonomen Auto sein soll.
Ja, da werden zwei Punkte diskutiert. Zum einen geht es um die Trainingsdaten, mit denen die neuronalen Netze für das selbstfahrende Auto, das Auto ja steuern, mit denen die eben trainiert werden. Und woher kommen dann die Daten, ist die Frage. Setzt der Hersteller etwa in Realsituationen gewonnene Daten ein? Die sind relativ teuer. Oder zu welchem Grad komplettiert er einfach Daten aus Simulationen? Trainingsdaten aus Simulationen sind nämlich erheblich billiger zu beschaffen. Und der zweite Punkt, die neuronalen Netzwerke für die Fahrsysteme und die Assistenzsysteme, die sollen eben ständig von Kontrollsystemen überwacht werden, damit die eben keinen Blödsinn bauen, vor einen Baum fahren oder einfach mal die Strecke nicht richtig erkennen. Aber auf den Teststrecken, da ist dann eben schon mal das ein oder andere Kontrollsystem einfach abgeschaltet worden, zum Beispiel auf einer Teststrecke, die geradeaus geht, ohne Gegenverkehr und bei guter Witterung. Und da stellt sich natürlich die Frage, die in der Branche auch selbst aufgeworfen wird, wie stellen wir denn jetzt sicher, dass einige Kontrollsysteme für diese neuronalen Netze nicht einfach abgestellt werden, wenn die gerade als nicht unbedingt nötig erachtet werden für die Funktionalität des Fahrsystems oder für die Assistenzsysteme? Und wenn die Kontrollen einfach abgestellt werden, dann würde das natürlich sozusagen passieren, weil dahinter eine Optimierungsidee beim Elektroantrieb steht. Denn die Kontrollsysteme, die brauchen ziemlich hohe Rechenleistungen. Und genau diese Rechenleistungen, die kosten viel Strom. Und das geht bei den Elektroautos zulasten der Reichweite.
Und wie oder inwieweit verringern denn solche Kontrollsysteme dann die Reichweite von Elektroautos?
Ja, das hängt von der jeweiligen Hardware und von der Komplexität des Kontrollsystems im Wesentlichen ab. Mir sagte hier in Frankfurt ein Ingenieur, das könne bis zu einem Drittel der Batterieleistung ausmachen. Also die meisten hier in Frankfurt gezeigten Elektroautos, die haben so eine Reichweite um die 300 Kilometer und die würde beim Einbau solcher Kontrollsysteme tatsächlich dann um 100 Kilometer sinken. In den Versuchsfahrzeugen, da sind solche Werte auch bestätigt worden und da lautet die Forderung der Ingenieure, ihr müsst einfach verhindern, dass solche Kontrollsysteme eben in bestimmten Fahrsituationen einfach abgeschaltet werden können. Also ein Vorschlag lautet etwa bei den regelmäßig anfallenden Inspektionen, auch der Elektroautos, da müssten eben bei diesen Inspektionen auch die Logfiles der Kontrollsysteme geprüft werden. Dann würde nämlich eine Abschaltung auffallen. Ein anderer Vorschlag, der sieht vor, dass in unregelmäßigen Abständen von den Kontrollsystemen ja so eine Art Statusbericht an eine unabhängige Überwachungsstelle gefunkt werden müsste. Aber da ist die Diskussion noch sehr am Anfang. Insgesamt ist das aber eine sehr intensiv geführte Diskussion auf der IAA-Konferenz, die übrigens nochmal wesentlich ausgebaut wurde, diese Konferenz, und auch thematisch sehr viel breiter ist als in den Jahren zuvor auf der Messe.
Die IAA ist ein wenig auf dem Weg zu einer Messe für den fahrenden und vernetzten Computer, meint unser Reporter und IT-Fachautor Peter Welchering über die internationale Automobilausstellung in Frankfurt am Main. In Aachen findet der Internationale Kongress für Akustik statt, eine der größten Veranstaltungen ihrer Art. Und auf dem Programm stehen die unterschiedlichsten Themen, etwa eine Software, mit der Architekten die Akustik von Räumen detailgenauer simulieren können. Es schien also alles für einen fruchtbaren wissenschaftlichen Austausch angerichtet. Doch dann, kurz vor Beginn des Kongresses, mussten sich die Organisatoren mit einem Geschehnis herumschlagen, über das Frank Grotelüschen berichtet.
Wir sind entsetzt. Wir finden, das ist unglaublich unfair.
Eigentlich hätte Kongresspräsident Michael Vorländer, Professor an der RWTH Aachen, allen Grund zu guter Laune gehabt. Mehr als 1700 Fachleute hatten sich zum Internationalen Kongress für Akustik angemeldet. Das Programm hochkarätig. Doch kurz vor Beginn gab es unvermutet Ärger.
Wir haben einen Studenten aus Nigeria eingeladen, den wir auch schon von früheren Arbeiten kannten. Und wir haben dann alle nötigen Briefe verfasst, an die Visumsbehörden geschickt und dann gehofft, dass er kommen kann.
Ein übliches Vorgehen in der Wissenschaft, das allerdings nicht für alle Kollegen gleichermaßen funktioniert.
Es wurde abgelehnt. Das Konsulat hat einfach es abgelehnt.
Und zwar völlig grundlos, meint Vorländer.
Diese fadenscheinige Ausrede, er hätte nicht genug Dokumente eingereicht, ist schlicht falsch.
Zuletzt haben vor allem die USA für Unmut gesorgt, weil sie Forscher zum Beispiel aus China nicht ins Land lassen. In Deutschland trifft es regelmäßig Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, insbesondere aus Afrika. Eine Praxis, die man endlich abschaffen sollte, fordert Michael Vorländer.
Es heißt, dass wir die Konsulate anweisen, dass die Dokumente, die wir einreichen, auch ernst nehmen. Wir sind Wissenschaftler und wollen gerne unsere Kollegen treffen.
Probleme, die Finur Pint nicht hat. Der dänische Akustikingenieur arbeitet beim Kopenhagener Architektenbüro Henning Larsen und musste auf seiner Reise nach Aachen nicht einmal seinen Pass vorzeigen. Pint befasst sich mit folgender Frage: Wie lassen sich Architekten dazu bewegen, beim Entwurf neuer Gebäude früher auf die Akustik zu achten?
Das Problem ist, dass die Akustik nicht wirklich als Teil des Entwurfprozesses gesehen wird. Wenn Architekten den Zuschnitt von Räumen planen oder Materialien auswählen, denken sie meist erst zum Schluss an die Akustik. Und das ist zu spät, um ein optimales Ergebnis zu erhalten.
Das versucht Finur Pint zu ändern, und zwar gemeinsam mit Kollegen der TU Kopenhagen und der Eidgenössisch-Technischen Hochschule Lausanne. Sein Ansatzpunkt: Architekten arbeiten heute mit 3D-Computermodellen. In denen können Sie und Ihre Kundschaft in einem geplanten Gebäude virtuell herumlaufen und in Echtzeit Wände verschieben und Parkettfußböden auswählen. Die Akustik des Gebäudes wird dabei bislang nicht realistisch simuliert. Der Grund: realitätsgetreue Akustiksimulationen sind aufwendig und lassen sich nicht in Echtzeit erledigen.
Das geht natürlich nicht so gut zusammen, will man virtuell in einem Gebäude herumlaufen und etwas in Echtzeit verändern. Deshalb haben wir eine Software entwickelt, die die besonders rechenintensiven Schritte im Voraus berechnet. Während der Simulation kann die Software dann auf diese vorher berechneten Elemente zugreifen.
Eine Mixtur also aus vorbereiteten Berechnungen und Echtzeitelementen. Eine Probeversion seiner Software hat Pint nun getestet, gemeinsam mit Architekten.
Wir haben sehr positive Rückmeldungen von den Architekten und deren Kunden bekommen. Sie sagen, dass sie nun viel besser einschätzen können, wie sich verschiedene Entwürfe auf die Akustik eines Raumes auswirken. Also die ersten Resultate sind sehr vielversprechend.
Ein Beispiel: ein virtueller Rundgang in einem Bürogebäude mit einem großen Atrium. Die Decke ist aus Beton, die Akustik ziemlich verhallt. Dann, per Mausklick, wird aus der Beton eine Holzdecke. Damit wird nicht nur die Optik, sondern auch die Akustik plötzlich deutlich wärmer. Finur Pint kann sich die neue Software als Ergänzung für bestehende Architekturprogramme vorstellen, vielleicht in 1 oder 2 Jahren. Doch so genau könne er das nicht sagen. Dazu stecke er im Moment noch zu tief in der Wissenschaft drin.
I'm very deep in the research aspect of this at the moment, but I guess it could be done in 1 or 2.
Hörbar besser. Frank Rothelüschen über eine Software, mit der Architekten die Akustik von Räumen detailgenauer simulieren können. Ins Studio ist jetzt meine Kollegin Magdalena Schmude gekommen und sie hat die aktuellen Wissenschaftsmeldungen des Tages.
Viele Pharmafirmen entwickeln keine neuen Antibiotika mehr. Und das, obwohl 100 von ihnen erst im Jahr 2016 zugesagt hatten, in die Forschung in diesem Bereich zu investieren, um dem vermehrten Auftreten von Resistenzen zu begegnen. Wie Recherchen des NDR ergeben haben, ist fast die Hälfte der Firmen, die damals eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet hatten, heute nicht mehr in der Antibiotika-Forschung aktiv. Auch beim weltgrößten Gesundheitskonzern Johnson & Johnson befinden sich nach eigenen Angaben aktuell keine neuen Wirkstoffe in der Entwicklung. Die Pharmaunternehmen Novartis, Sanofi und AstraZeneca hatten sich schon 2018 bzw. 2016 aus der Antibiotika-Forschung zurückgezogen.
Physikern gelingt ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Kernuhr.
Atomuhren sind die derzeit präzisesten Messinstrumente für Zeit. Sie gehen in 30 Milliarden Jahren um eine einzige Sekunde falsch. Noch genauer könnten sogenannte Kernuhren sein. Sie basieren nicht wie Atomuhren auf Schwingungen in der Elektronenhülle von Atomen als Taktgebern, sondern auf Schwingungen im Atomkern selbst, in diesem Fall dem Kern des Isotops Thorium-229. Physikern aus München ist es jetzt erstmals gelungen, die Energie zu vermessen, die beim Zerfall eines solchen Thoriumkerns frei wird. Das berichten die Forscher im Fachmagazin Nature. Die Energie des Kernübergangs zu kennen, ist Voraussetzung dafür, einen Kern zum Schwingen anzuregen und so für die Kernuhr nutzen zu können.
In Brasilien breiten sich gentechnisch veränderte Mücken aus.
Die Tiere wurden zwischen 2013 und 2015 im Rahmen eines Feldversuchs freigesetzt. Sie sollten helfen, die Gelbfiebermücke Aedes aegypti zurückzudrängen, die Gelbfieber und andere Infektionskrankheiten wie Denguefieber und das Zika-Virus übertragen kann. Das Erbgut der freigesetzten Mückenmännchen war dazu so verändert worden, dass ihre Nachkommen nicht lebensfähig sein sollten. Offensichtlich hat dieser Kontrollmechanismus bei einigen Tieren versagt, wie amerikanische Wissenschaftler im Fachjournal Scientific Reports berichten. Laut ihrer Studie tragen zwischen 10% und 60% der Mücken am damaligen Freisetzungsort Spuren der Genomveränderung in ihrem Erbgut. Insgesamt ging die Zahl der Mücken zwar tatsächlich um 80% bis 95% zurück, aber welche Auswirkungen es langfristig hat, dass die Insekten ein verändertes Erbgut haben, lässt sich aktuell nicht abschätzen, schreiben die Forscher.
Astronomen finden Wasserdampf auf einem Exoplaneten.
Der Planet mit der Katalognummer K2-18b ist rund 110 Lichtjahre von der Erde entfernt, zweimal so groß wie die Erde und besitzt etwa das Achtfache ihrer Masse. Daten des Radioteleskops Hubble zeigen, dass es in der Atmosphäre des Planeten Spuren von Wasserdampf gibt. Ob dort auch flüssiges Wasser existiert, lässt sich auf dieser Grundlage nicht entscheiden. Die Entdeckung wurde zeitgleich von zwei Forschungsgruppen aus London und Montreal im Fachjournal Nature Astronomy und auf der Dokumentenplattform Archive veröffentlicht. Weil der Planet in einem bestimmten Abstand um sein Zentralgestirn kreist, sind die Temperaturen dort in einem Bereich, der theoretisch Leben zuließe. Da seine Oberfläche allerdings vermutlich aus flüssigem Wasserstoff besteht, ähnelt K2-18b wohl eher dem unwirtlichen Neptun als der Erde.
Ein neuartiger Roboter springt wie ein fliegender Fisch.
Britische Forscher haben einen Roboter gebaut, der vom Wasser in die Luft abheben, kurze Strecken im Gleitflug zurücklegen und wieder auf der Oberfläche landen kann. Ihre Entwicklung stellen die Wissenschaftler im Fachmagazin Science Robotics vor. Um die nötige Energie für den Sprung vom Wasser in die Luft zu erzeugen, ist der Roboter mit Calciumcarbidpulver ausgerüstet. Kommt der Stoff mit Wasser in Kontakt, entsteht Acetylen, das als Brennstoff verwendet werden kann. Das benötigte Wasser kann mit einer Pumpe von außen in eine dafür vorgesehene Reaktionskammer eingeleitet werden. Bei der Verbrennung dehnt sich das Gas in der Kammer aus und drückt das Wasser wieder nach draußen. Der dabei entstehende Wasserstrahl drückt den Roboter dann in die Luft.
1,7 Millionen Jahre alter Zahnschmelz verrät die Verwandtschaftsverhältnisse seines Besitzers.
Der Zahn gehörte einem Rhinoceros, das im Pleistozän im Gebiet des heutigen Georgiens lebte. Wissenschaftler aus Dänemark und London haben jetzt die darin enthaltenen Proteine untersucht und konnten das Tier damit präzise in den Stammbaum der Rhinocerosse einordnen. Das berichten die Forscher in der Fachzeitschrift Nature. Die Untersuchung von Proteinen aus Zahnschmelz könnte auch bei der Aufklärung des menschlichen Stammbaumes helfen, schlussfolgern die Wissenschaftler. Zahnschmelz ist das härteste bekannte Biomaterial bei Wirbeltieren und über Millionen Jahre haltbar. Ein Vorteil gegenüber DNA, die deutlich schneller abgebaut wird.
Sternzeit. 12. September. Kleinster Vollmond des Jahres. Wenn in den Medien oder sozialen Netzwerken auf einen Supermond hingewiesen wird, geht es meist um einen besonders großen Vollmond. Dabei wird oft der Eindruck erweckt, als sei die Rekordgröße unübersehbar und beeindruckend. Fakt ist, dass der Mond sich auf einer elliptischen Bahn um die Erde bewegt. Daraus ergibt sich ein stetig wechselnder Abstand, der zwischen rund 356.000 und knapp 407.000 Kilometern schwankt. Weil die Entfernung im Laufe eines Monats um etwa 14% variiert, erscheint der erdnahe Mond auch um etwa 14% größer als der erdferne Mond. Das entspricht ungefähr dem Größenunterschied zwischen einer 5-Cent- und einer 2-Cent-Münze. Solange man beide Münzen nebeneinander betrachtet, ist der Unterschied sicher nicht zu leugnen. Aber wer weiß schon morgen noch oder gar in zwei Wochen, wie groß das 5-Cent-Stück aussah. Solange braucht der Mond vom erdnächsten bis zum erdfernsten Punkt. Und erst nach knapp 4 Wochen erreicht er wieder den erdnächsten Bahnpunkt. Geht es den meisten Menschen nicht vielmehr so, dass sie beim Blick ins Portemonnaie oft nicht sicher sind, ob die Kupfermünze nun ein 2-Cent- oder ein 5-Cent-Stück ist? Die Aufregung um den Supermond ist reichlich albern. Und so soll bei dieser Gelegenheit einmal auf den kleinsten Vollmond des Jahres hingewiesen werden, der in der Nacht zum Samstag am Himmel zu beobachten ist. Im Laufe des Freitags zieht der Mond durch den erdfernsten Punkt seiner Bahn und erscheint daher besonders klein. Ein Super-Minimond.
Wie Deutschland wohnt, das hat eine Forsa-Studie untersucht. Und die Einzelheiten, die gibt es bei Wirtschaft und Gesellschaft 17.05 Uhr nach den Nachrichten. Das war Forschung aktuell, am Mikrofon heute Uli Blumenthal.